Und gerade so ein Thema wie Desinformation und noch viel mehr so ein Thema wie Verschwörungstheorien eignet sich eigentlich wunderbar auch für fächerübergreifenden Unterricht. Also man kann in Englisch über 9/11 sprechen und die Folgen und die Verschwörungstheorien. Man kann mit dem Physiklehrer mal berechnen, warum diese ganzen Behauptungen, dass das World Trade Center gesprengt wurde, falsch sind. Das kann man, glaube ich, machen in Physik in der 9., 10. Klasse. Jetzt klar, jetzt sind wir wieder bei der gymnasialen Mittel- und Oberstufe, aber das ist ja zumindest mal ein Anfang. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, das mehr in den Lehrplänen zu verankern, als es bisher geschieht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich so ein bisschen frustriert von der Politik in den letzten Jahren.
Und bevor wir in die Folge starten, haben wir noch einen Hinweis für Sie. Bei Mobile Schule Campus finden Sie Ihr Fortbildungsprogramm für digitale, zeitgemäße Bildungskonzepte. Unsere Plattform bietet Ihnen ein umfangreiches Programm. Das Angebot umfasst praxisorientierte Workshops, anregende Impulse und die Möglichkeit zum intensiven Austausch. Dabei werden alle Themen berücksichtigt, die den Berufsalltag von Lehrkräften, Referendarinnen und Referendaren sowie Schulleitungen aktuell bestimmen. Von künstlicher Intelligenz und Unterrichtsgestaltung über Förderung der Basiskompetenzen bis hin zur Stärkung persönlicher Resilienz. Unter mobileschule.net können Sie sich informieren und gleich anmelden. Den Link finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Wir freuen uns, Sie bei einer unserer Veranstaltungen zu begrüßen und nun viel Spaß mit der Doppelstunde und Florian Nuxhol.
Hallo und herzlich willkommen zur Doppelstunde, dem Podcast von Westermann rund um das Thema Schule und Digitalisierung. Mein Name ist Florian Nuxhol und ich bin Lehrer für Englisch und Gemeinschaftskunde in Tübingen. Und auch bei uns in Baden-Württemberg geht jetzt das neue Schuljahr wieder los und ich freue mich sehr, dass Sie auch diesmal eingeschaltet haben. Kleiner Hinweis vorab, abonnieren Sie diesen Podcast gerne, damit Sie keine Folge verpassen und hinterlassen Sie auch eine Bewertung. Das hilft auch anderen dabei, die Doppelstunde zu finden. Ich habe in diesem Jahr schon mehrmals über das Thema Nachrichten- und Informationskompetenz mit verschiedenen Gästen gesprochen. Das fing ja bereits auf der Didakta an mit Idrit Aslani, der übrigens Anfang nächsten Jahres auch ein Buch bei Westermann, ein Schulbuch bei Westermann herausbringt für die Oberstufe mit dem Titel Control Reality. Control so geschrieben wie auf der Tastatur, CTERL. Und da geht es unter anderem eben auch um Fake News und auch um Verschwörungstheorien. Und genau das ist heute unser Thema. Ich habe einen der renommiertesten Experten zu dem Thema hier in Deutschland getroffen und mit ihm darüber gesprochen. Welche Rolle spielen Verschwörungstheorien in der Schule? Wie sollte oder wie kann man sie im Unterricht aufgreifen? Mein Gast ist Professor Dr. Michael Butter. Sein Buch »Nichts ist, wie es scheint« aus dem Jahr 2018 war ein Spiegel-Bestseller. Und aktuell, Ende diesen Monats, erscheint sein neues Werk, »Die Alarmierten, was Verschwörungstheorien anrichten«. Ich habe unglaublich viel aus diesem Gespräch mitgenommen und ich hoffe, Ihnen wird es auch so gehen.
Herr Professor Butter, wann wird denn eine Fake News zu einer Verschwörungstheorie?
Fake News wird zur Verschwörungstheorie, wenn eine Verschwörung behauptet wird, die es überhaupt nicht gibt. Fake News kann ja alles Mögliche behaupten und in einem spezifischen Fall wird es dann eben zur Verschwörungstheorie, wenn behauptet wird, da haben sich irgendwelche Leute im Geheimen abgesprochen, um einen perfiden Plan zu verfolgen. Also wenn ich zum Beispiel sage, Impfen verursacht Autismus, dann ist das noch keine Verschwörungstheorie. Das wäre Fake News. Wenn ich aber sage, Impfen verursacht Autismus und das wird geheim gehalten von der Pharmaindustrie und von den Regierungen, weil damit irgendwelche bösen Zwecke verfolgt werden, dann haben wir eine Verschwörungstheorie.
Und warum? Also wenn ich jetzt als jemand, der eine Fake, wenn ich jemand bin, der eine Fake News oder erstmal eine Falschinformation in die Welt bringen möchte, welchen Mehrwert aus dieser Perspektive hat es, wenn ich das dann auch noch einer Gruppierung unterstelle, dass sie sich da verschwören, anstelle nur zu sagen, okay, Impfen ist schädlich?
Ich glaube, das erfüllt verschiedene Zwecke, die diese Form von Fake News dann besonders überzeugend machen. Zum einen schafft man damit ein klares Feindbild. Es ist nicht einfach nur so, dass man eine Behauptung in die Welt setzt, die nicht stimmt, sondern man sagt, die Gruppe da, die belügen uns, die arbeiten gegen unsere Interessen. Man schafft diese typische Wir-gegen-die-Identität und spricht damit natürlich auch Leute an, die vielleicht eh schon in diesen Kategorien denken, die dieser Gruppe ohnehin schon misstrauen. Und zum anderen sind Verschwörungstheorien halt ganz aufregende, überzeugende Erzählungen. Wir geben uns denen ja alle im Modus der Fiktion sehr gerne hin, glauben im Kino mal gerne 2 Stunden, die Illuminaten regieren die Welt. Und insofern sprechen Verschwörungstheorien halt auch, wenn sie dann mit einem Wirklichkeitsanspruch daherkommen, die Menschen einfach noch intensiver und stärker an, als das andere Formen von Fake News vermutlich tun.
Worin besteht die größte Gefahr, wenn Verschwörungstheorien in der Öffentlichkeit sehr stark verbreitet sind?
Also Verschwörungstheorien sind nicht immer gefährlich, das ist ganz wichtig. Verschwörungstheorien sind auch nicht immer Fake News, sondern oft werden die wirklich auch von in dem Sinne, dass es Desinformation ist. Die werden oft auch von Leuten wirklich als Malinformation verbreitet, wenn Leute denken, das stimmt also wirklich. Verschwörungstheorien können aber in manchen Formen und in bestimmten Kontexten wirklich sehr problematische Auswirkungen haben. Verschwörungstheorien können dazu führen, dass Menschen sich nicht impfen lassen oder dass Menschen während einer Pandemie bestimmte Hygiene- und Schutzmaßnahmen nicht einhalten, weil sie denken, dass ist nur oktroyiert von oben, um uns irgendwie zu kontrollieren und zu schaden und wir werden hier nach Strich und Faden belogen. Verschwörungstheorien können, das wissen wir auch, ein Katalysator von Radikalisierungsprozessen sein. Die können dazu führen, dass Menschen letztendlich bereit sind, eventuell sich sogar verpflichtet fühlen, zur Waffe zu greifen, um gegen das vermeintliche Komplott und dessen Handlanger vorzugehen. Das haben wir erlebt in Christchurch bei dem Angriff auf die Moscheen, das haben wir in Halle erlebt bei dem Angriff auf die Synagoge und dann werden Menschen verletzt und Menschen sterben. Und Verschwörungstheorien können natürlich auch das Vertrauen in die Demokratie unterminieren. Wenn ich behaupte, die andere Partei hat die Wahlen gefälscht, dann verlieren die Menschen das Vertrauen in den demokratischen Prozess. Sie erkennen den Präsidenten nicht als legitim an, der gerade das Land regiert. Und das ist dann natürlich Gift für eine Demokratie.
Aber Verschwörungstheorien sind nicht per se nur in Demokratien präsent, sondern genauso gut wahrscheinlich auch in Diktaturen und werden dort zur Machterhaltung genutzt?
Genau, das kommt natürlich auch ganz klar vor. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir nach Russland schauen oder wenn wir auch in die Türkei schauen. Da haben Verschwörungstheorien allerdings auch noch einen ganz anderen Status. Also in den westlichen Kulturen, in den USA dreht sich das vielleicht gerade wieder, aber wenn wir auf Deutschland schauen, sind Verschwörungstheorien seit Mitte der 50er Jahre das, was man heterodoxes Wissen nennt. Das heißt, das ist kein offiziell anerkanntes Wissen, das ist immer so ein Gegenwissen, eine Gegenerzählung gegen eine Erklärung der anerkannten Wissenschaft und der auch politischen Eliten in aller Regel. In vielen autokratischen Ländern ist das so, jenseits von der westlichen Welt, dass Verschwörungstheorien gang und gäbe sind, dass das vollkommen akzeptiert ist, Verschwörungstheorien zu verbreiten und dass das deshalb dann auch besonders leicht ist für autokratische Herrscher, Verschwörungstheorien auch entsprechend zu instrumentalisieren. Übrigens auch, wenn sie die selbst glauben. Also jeder kann denken an die Rechtfertigung von Wladimir Putin in seiner Rede vom 24. Februar 2022, warum man in der Ukraine einmarschiert ist. Da wimmelte es von Verschwörungstheorien. Wenn man sich anschaut, wie dieser Einmarsch erstmal abgelaufen ist, nämlich völlig ungeplant und offensichtlich in der Überzeugung, dass große Teile der ukrainischen Bevölkerung die russischen Truppen wirklich als Befreier begrüßen, muss man sagen, da wurden die eigenen Verschwörungstheorien offensichtlich auch geglaubt. Und trotzdem wurden sie gleichzeitig ganz strategisch instrumentalisiert.
Ist es nötig, dass wir in einer Demokratie möglichst früh oder nicht nur möglichst früh, sondern generell die Bürgerinnen und Bürger aufklären, wie Verschwörungstheorien funktionieren und dann auch so ein bisschen Gegenmaßnahmen entwickeln? Oder ist eine gewisse Art von Verschwörungstheorie oder Maß an Verschwörungstheorien auch okay?
Also wir werden Verschwörungstheorien niemals loswerden. Verschwörungstheorien sind Teil aller modernen Gesellschaften seit der frühen Neuzeit. Trotzdem kann man natürlich darüber nachdenken, wie kann man die Zahl der Menschen, die an Verschwörungstheorien glaubt, möglichst niedrig halten. Und da ist Bildung, das wissen wir aus zahlreichen Studien, gerade auch Bildung in der Schule, wirklich ein wichtiges Instrument. Denn wenn man die Leute im Vorhinein über das Funktionieren von Verschwörungstheorien aufklärt, dann ist die Chance oder die Gefahr deutlich geringer, dass sie später mal an Verschwörungstheorien glauben. Das ist das sogenannte Pre-Bunking. Das ist viel effektiver als das Debunking, wenn man versucht, Dinge aus den Köpfen der Leute Leute rauszukriegen, an die sie bereits glauben. Und insofern ist es sehr sinnvoll, darüber nachzudenken, ab welchem Alter es denn überhaupt möglich ist, mit Kindern über Verschwörungstheorien zu sprechen und wie man das dann auch für verschiedene Schultypen wirklich also auch möglichst effektiv machen kann.
Was sind so erste Schritte, die man als Lehrkraft gehen kann, wenn man in einer Klasse gegen Verschwörungstheorien oder über Verschwörungstheorien aufklären möchte?
Also ich glaube, wichtig ist überhaupt schon mal dieses Aufklären wollen, denn Schülerinnen und Schüler kommen heute, wie wir alle, immer mit Verschwörungstheorien in Berührung. Und dann kann es natürlich passieren, dass die diese Verschwörungstheorien aufbringen in einer Situation, wo man gar nicht darauf vorbereitet ist. Also man spricht im Englischunterricht über die USA nach 9/11 und es meldet sich jemand und sagt, ich habe doch da im Internet ein Video gesehen, da ist doch ein dritter Turm eingestürzt, da ist gar kein Flugzeug reingeflogen, der muss doch gesprengt worden sein, das stimmt doch alles nicht. Wenn man das dann abwirkt, dann bestätigt man diesen Glauben und macht es noch interessanter. Dann sollte man sagen, okay, kann ich jetzt gerade nichts zu sagen, aber wir reden da nächste Woche drüber und dann sollte man sich informieren und was machen. Viel geschickter ist es aber, das Ganze wirklich proaktiv anzugehen und zu sagen, wir wollen jetzt mal verstehen, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Dabei ist es ganz wichtig, das Ganze nicht zu dämonisieren. Nicht alle Verschwörungstheorien sind gefährlich. Vor allem sind auch nicht alle Verschwörungstheorien automatisch mit rechtsextremen oder antisemitischen Vorstellungen verbunden, auch wenn das in der Öffentlichkeit in Deutschland oft behauptet wird. Sinnvoll ist es manchmal, dazu hat mein Kollege Klaus Oberhauser von der PH Tirol zum Beispiel gearbeitet, mit historischen Beispielen anzufangen, weil die Schüler da nicht so emotional involviert sind. Also theoretisch im Geschichtsunterricht, man macht eine Unterrichtseinheit zur Französischen Revolution, man redet darüber, warum ist die Revolution geschehen und dann sagt man, naja, Zeitgenossen haben das ganz anders erklärt. Die haben nämlich gesagt, das war ein Komplott der Freimaurer und Illuminaten. Und dann kann man darüber sprechen, man kann Muster identifizieren, wie argumentiert wird in diesen Texten. Kein Schüler interessiert sich für diese Verschwörungstheorie, da hängt deren Identität nicht dran. Und wenn die dann mal verstanden haben, wie Verschwörungstheorien funktionieren, kann man sagen, und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie das in moderner Form funktioniert, zum Beispiel in irgendeinem Dokumentarfilm über die Pandemie oder über den Ukraine-Krieg oder sonst was. Und dann können Schülerinnen und Schüler, zumindest in der gymnasialen Ober- und Mittelstufe, oft die Transferleistung sehr gut machen und verstehen dann, aha, das, was mir vielleicht da intuitiv einleuchtet, ist problematisch und ist eine Verschwörungstheorie.
Also ich muss die Mechanismen von Verschwörungstheorien verstehen, anhand am besten eines nicht mich selbst betreffenden Themas gerade, um es dann im nächsten Schritt anzuwenden. Ich sehe es auch, wie Sie sagen, Mittelstufe, Oberstufe sehr gut. Muss ich denn nicht auch noch breiter in die Schulen gehen, also in andere Schulformen und in jüngere Jahrgangsstufen?
Auf jeden Fall. Wir wissen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien ganz stark mit dem Bildungsgrad korreliert. Das hat zum einen damit zu tun, dass Menschen, die besser ausgebildet sind als andere, natürlich auch andere Erklärungsmodelle kennengelernt haben für politische und soziale Prozesse, die besser verstehen, wie Politik funktioniert, dass da Leute ständig irgendwas planen, das aber meistens dann nicht sich in die Tat umsetzen lässt. Zum anderen hat es aber damit zu tun, dass Menschen, je besser sie ausgebildet sind, einen höheren Status in unserer Gesellschaft erlangen oder den auch schon haben, über das Elternhaus zum Beispiel, und deshalb wesentlich weniger häufig Gefahr laufen, einen Kontrollverlust zu erleiden, der dann oft den Verschwörungsglauben befördert. Also das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen, mir schwimmen hier die Fälle davon und sowas. Deshalb ist es ganz wichtig, auch an Schultypen jenseits des Gymnasiums zu denken. Nur nach allem, was ich weiß, gibt's da eigentlich bisher praktisch überhaupt nichts. Das ist ein ganz großes Desiderat, dass da systematisch mal daran geforscht wird und ausprobiert wird, was funktioniert denn zum einen an anderen Schultypen, zum anderen aber, wie kann ich vielleicht schon in der Unterstufe oder auch in der Grundschule in gewisser Art und Weise anfangen, mit Schülerinnen und Schülern über dieses Thema zu sprechen, wo ich die halt nicht quasi mit einer leicht abgespeckten Version dessen erreiche, was man dann mit Bachelorstudierenden macht. Aber darüber wissen wir bisher noch kaum etwas, wie das gehen könnte.
Was ich jetzt interessant finde, Sie haben gerade erwähnt, höhere Bildung führt zu mehr oder in der Regel zu mehr Status und deswegen werde ich nicht so schnell an Verschwörungstheorien glauben. Jetzt haben wir eine Theorie, die auch besagt, also ein hoher IQ schützt nicht davor, dass man nicht auch auf Desinformation reinfällt oder selbst diese verwirklicht, weil man kann es sogar besser rationalisieren und man kann auf einer höheren Ebene logisch versuchen zu argumentieren. Ist das Zentrale dann dieses Korrektiv durch andere Kontakte in meiner Bubble oder auch außerhalb der Bubble, die mich dann von diesen Verschwörungstheorien aufhält? Weil wenn man Ich frage mich in Amerika gerade, da haben wir ja Politiker, ein Rubio, der vor ein paar Jahren noch als seriös gegolten hätte, jetzt wird man vielleicht diskutieren können. bauen die jetzt sich so eine eigene Bubble auf und wer können dann selbst Opfer zu einer Verschwörungstheorie werden, obwohl sie eigentlich hohe Bildung und einen hohen Status haben?
Ja, ein hoher Bildungsgrad per se schützt davor nicht. Der hilft, aber er macht natürlich nicht komplett immun. Und man muss sich ganz klar vor Augen führen, dieser Kontrollverlust, den ich gerade angesprochen habe, der kann sich zum einen natürlich auf die eigene Biografie beziehen. Ich erkranke schwer, ich verliere meine Arbeit, meine Krankenversicherung zahlt bestimmte Dinge nicht und dann möchte ich auf einer anderen Ebene Kontrolle wiedergewinnen und leiste das über Verschwörungstheorien, weil die mir halt die Welt so erklärbar und handhabbar machen. Dieser Kontrollverlust kann sich aber auch beziehen auf die Gruppe, der ich mich zugehörig fühle, die sprichwörtlichen alten weißen Männer, die den Eindruck haben, ihnen sprechen, schwimmen hier die Fälle davon. Und es kann sich auch um einen befürchteten Kontrollverlust handeln, wo man dann oft noch sagt, mir persönlich geht es ja noch ganz gut, aber ich habe den Eindruck, das Land bewegt sich in die falsche Richtung und mir werden meine Rechte weggenommen, andere überholen mich und dann sind wir natürlich ganz schnell auch bei Leuten wie Marco Rubio zum Beispiel, die das Gefühl haben, ihre Positionen werden nicht mehr ernst genommen, die verlieren die Mehrheit, das Land verändert sich in einer Art und Weise, dass sie irgendwann in eine andere Position rutschen. Schönes Beispiel aber auch aus Deutschland, wo man das ganz gut sieht. Untersuchungen haben ja gezeigt, in der Corona-Pandemie waren unter den Querdenkerinnen und Querdenkern überproportional viele freiberuflich tätige Menschen. Das liegt, glaube ich, daran, dass die sich natürlich oft hervorragend ausgebildet, sehr klug, in ihrer Existenz bedroht gefühlt haben durch die Einschränkung während der Pandemie. Während viele Leute, die einfach quasi in normalen Arbeitsverhältnissen waren, durch solche Förderungen wie Kurzarbeit und so weiter und so fort geschützt waren und sich deshalb nicht so bedroht gefühlt haben. Das heißt, es kommt immer auf die Situation an und wie wird dann das Bedrohungsszenario für einen persönlich oder die Gruppe, zu der man gehört, wahrgenommen?
Das heißt, wenn wir uns in wirtschaftlichen Abschwungphasen befinden, dann sind Verschwörungstheorien oder finden eher einen Nährboden?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz, ganz klar, dass Verschwörungstheorien letztendlich ein Symptom sind. Ein Symptom für durchaus real existierende Ängste und Nöte, die oft wirtschaftlicher Art und Weise sind. Und das gilt ja nicht nur für Verschwörungstheorien, sondern es gibt ja auch sehr gute Arbeiten zu Populismus oder auch zu Rechtsextremismus, die zeigen, dass also in Gegenden, die strukturschwach sind, wo Entvölkerung stattfindet, wo die Leute besonders stark von der Inflation getroffen werden, wo sie 3 Stunden fahren müssen, um zum nächsten Arzt zu kommen und so weiter, all diese Ideen aufblühen, weil sie letztendlich Reaktionen sind auf wirklich reale Nöte. Die sind natürlich irgendwie verschoben und in höchster Weise problematisch. Das heißt aber auch, die ideale Antwort auf diese Dinge ist nicht nur quasi eine Arbeit an den Symptomen, wie wir sie betreiben, wenn wir über Verschwörungstheorien aufklären, das ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist es dann eben quasi auch die darunterliegenden Ursachen anzugehen, also dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur auch in ländlichen Regionen in Ostdeutschland weiter aufrechterhalten wird, dass der Sozialstaat aufrechterhalten wird, dass Leute nicht, wenn sie krank oder arbeitslos werden, ins Bodenlose fallen, wie das in den USA, selbst in der Mittelschicht oft der Fall ist und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, das kostet alles sehr viel Geld und deshalb bin ich so ein bisschen pessimistisch, dass da sehr viel passieren wird.
Was nicht so viel Geld kosten würde in dem ersten Schritt, wäre natürlich Nachrichteninformationskompetenz oder auch Verschwörungstheoriekompetenz, nenne ich es mal, in die Bildungspläne zu verankern. Ja. Müsste das nicht fächerübergreifend, spiralkurrikular aufgegriffen werden, dass man das eben nicht nur irgendwann mal nebenbei, im besten Fall im Politikunterricht macht, sondern wirklich in vielen Fächern drin?
Ja, ich glaube, das müsste überall dabei sein. Also ich habe in meinem Buch Da nichts ist, wie es scheint von 2018 am Ende schon gesagt, was wir im Grunde brauchen, ist eine Medienkompetenz. Wir brauchen eine Gesellschaftskompetenz. Wie funktionieren eigentlich gesellschaftliche Entscheidungsprozesse? Und dann vielleicht auch so eine Art Geschichtskompetenz. Warum ist Geschichte keine Abfolge von Komplotten, sondern funktioniert eben anders? Und ich glaube, dass diese beiden letzten Kompetenzen eigentlich aufgehen können in einer übergreifenden Medienkompetenz, die man sieht, in vielfältiger Form in den unterschiedlichsten Fächern über viele Schuljahre hinweg anschauen sollte. Das darf man nicht in den Politikunterricht auslagern. Und gerade so ein Thema wie Desinformation und noch viel mehr so ein Thema wie Verschwörungstheorien eignet sich eigentlich wunderbar auch für fächerübergreifenden Unterricht. Also man kann in Englisch über 9/11 sprechen und die Folgen und die Verschwörungstheorien. Man kann mit dem Physiklehrer mal berechnen, warum diese ganzen Behauptungen, dass das World Trade Center gesprengt wurde, falsch sind. Das kann man, glaube ich, machen in Physik in der 9., 10. Klasse. Jetzt klar, jetzt sind wir wieder bei der gymnasialen Mittel- und Oberstufe. Aber das ist ja zumindest mal ein Anfang. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass mehr in den Lehrplänen zu verankern, als es bisher geschieht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich so ein bisschen frustriert von der Politik in den letzten Jahren, weil ich saß während der Pandemie in unzähligen Podiumsdiskussionen, auch mit sehr hochrangigen Politikerinnen und Politikern, und alle sind immer sehr besorgt über Verschwörungstheorien und alle zeigen dann immer auf die Schule und auf die Bildung. Aber mein Eindruck ist, man lässt engagierte Lehrerinnen und Lehrer damit bisher größtenteils allein. Und da passiert ganz viel, aber wie wir schon gesagt haben, halt nur in bestimmten Schultypen und halt nur punktuell.
Genau, das kommt auf die einzelne Lehrkraft oft an, und ich meine, etwas, was uns als Lehrkraft immer fehlt, ist Zeit. Die Bildungspläne sind voll und jeder Mathelehrer sagt dann, oh, wenn ich jetzt mich mit dem Thema Verschwörungstheorie beschäftige, dann komme ich bei dem Bruchrechner nicht mehr weiter. Ja. Das, wir brauchen Zeit, um solche Themen zu thematisieren und dann auch mit Schülern zu besprechen. Dieses Beispiel, was Sie gebracht haben, dass man jetzt auch mal in die Analyse geht von Videos, von Podcasts, das ist natürlich was sehr Zeitintensives. Welche Rolle hat jetzt generative KI auf Verschwörungstheorien? Weil jetzt früher konnte man Schülern sagen, ja, wenn da jetzt viele Rechtschreibfehler drin sind, Grammatikfehler, dann kann das schon mal sein, dass dieser Text nicht so verlässlich ist. Jetzt kann mir ja eine generative KI perfekte Verschwörungstheorien produzieren, die kohärent klingen, wissenschaftlich klingen. Ist das jetzt so eine, jeder kann eine eigene Verschwörungstheorie erstellen durch KI?
Ja, das kann man, glaube ich. Bisher scheint da noch nicht so viel geschehen zu sein. Also man muss sagen, dass es natürlich einerseits diese Conspiracy Entrepreneurs gibt, wie man sie nennt, die mit Verschwörungstheorien hochprofessionell und sehr klug Geld verdienen. Mhm. Die haben vorher schon perfekte Texte und perfekte Videos gemacht. Und gleichzeitig gibt es natürlich immer auch diese Gegenbewegung, wo Authentizität darüber generiert wird, dass das Ganze möglichst amateurhaft aussieht, dass da Fehler drin sieht, weil es quasi so emotional aus einem herausbricht, dass man überhaupt nicht die Zeit hat, das Ganze zu polieren und es dadurch besonders überzeugend wirkt. Das kann man natürlich auch über KI simulieren. Mhm. Aber insofern muss ich sagen, sehe ich den Einfluss von KI da momentan bei sowas komplexen Narrativen wie Verschwörungstheorien noch nicht so stark wie zum Beispiel bei der Erzeugung einfach von Bildern und Videos, die nicht stimmen. Also was dann viel, viel schneller geht, die natürlich dann in Verschwörungstheorien integriert werden können. Das heißt, glaube ich, Verschwörungstheorien werden dann auch überzeugender, die eh schon existieren, nicht mit KI generiert worden sind, indem man dann punktuell Beweise quasi fälscht über KI. Was aber ganz interessant ist, ist, dass es Arbeiten gab jetzt in letzter Zeit, die gesagt haben, naja, wenn sich Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, mit einem KI-Bot unterhalten, dann kommt der mit den Fakten durchaus weiter, als das quasi normale Menschen im Gespräch tun. Mhm. Ich glaube, diese Studien sind nicht so ganz überzeugend. Worauf die uns aber hinweisen, ist, dass wenn wir mit Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, reden wollen, das ist ganz wichtig, mit denen im Gespräch zu bleiben, damit die nämlich nicht sich ihre Gesprächspartner am rechten Rand der Gesellschaft suchen, dass wir sie nicht verurteilen, sondern dass wir auch zuhören. Und wenn die mit KI-Bots chatten, wissen die, sie werden nicht verurteilt, weil es letztendlich eine Maschine ist. Und deshalb sind die dann auch bereiter, auf gewisse Argumente einzugehen. Wohingegen sie vielleicht, wenn sie mit ihrem Onkel sprechen, den Eindruck haben, der will mich eh nur vom Gegenteil überzeugen und glaubt mir eh nicht. Und das ist, glaube ich, eine Lehre, die wir daraus ziehen können und wo man KI vielleicht auch in Zukunft wirklich ganz gut einsetzen kann.
Genau, wobei auch da würde ich wieder sagen, ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Die KI ist ja extrem, sie ist nicht empathisch, sie suggeriert Empathie.
Ja, genau.
Gibt Bestätigendes und kommt dann, klar, wenn sie jetzt gerade so trainiert ist, eher diese Verschwörungstheorien auch zu widerlegen. Gibt aber nie, schreibt selten, du hast komplett Unrecht und du bist ein Idiot, sondern ist immer sehr wertschätzend. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was wir wahrscheinlich auch als in der Mensch-zu-Mensch-Interaktion stärker forcieren müssen, auch bei Schülern, dass wir da nicht sagen, bist du denn bescheuert, das ist doch Quatsch, wieso fällst du darauf rein, sondern mit ihnen ins Gespräch kommen und sagen, okay, warum glaubst du denn das? Und erzähl doch mal davon, um ihn dann vielleicht langsam gewinnen zu können für die Wahrheit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich da an, also ich kann vielleicht zwei Beispiele dazu anführen. Das eine ist, ich kriege ganz oft E-Mails, die so passiv-aggressiv sind so ein bisschen, von Leuten, die sagen, jetzt schauen Sie sich mal das an, schauen Sie sich das an, und dann merkt man doch, dass sie Unrecht haben und dass das alles eine Verschwörung war, gesprengt wurde und so weiter. Und ich weiß, ich kann die Leute mit Fakten nicht überzeugen, aber weil die sich die Mühe gemacht haben, mir zu schreiben und halt nicht offensichtlich beleidigend geworden sind wie andere, schreibe ich dann zurück und verweise sie halt auf andere Kameraperspektiven, andere Internetseiten. Und oft ergibt sich daraus dann so ein Austausch, wo ich dich nicht überzeuge, wo die aber im Laufe der Zeit freundlicher werden, schon nach wenigen Mails. Und wenn ich dann den Austausch auch irgendwann beende und sage, sie werden verstehen, ich habe sehr viel zu tun, sich dann recht höflich bedanken für den Austausch, weil die sich gesehen und wahrgenommen gefühlt haben, wertgeschätzt gefühlt haben, und das ist schon mal viel wert. Anderes Beispiel, da kommen wir auch nochmal auf diese Symptomsache vielleicht dann. Ich habe das war noch vor der Pandemie mal, einen Workshop gemacht bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu Verschwörungstheorien. Das war ganz groß und da waren im Grunde in Anführungszeichen nur Streberinnen und Streber da, Pfadfinder, SMV und so weiter. Also alles junge Menschen, die mit Verschwörungstheorien nichts am Hut haben. Ich habe die Keynote gehalten, niemand von denen glaubt an die jüdische Weltverschwörung, den großen Austausch oder sonst irgendwas. Und dann habe ich spontan von einer Kollegin, die krank war, den Workshop zu 9/11 übernommen. Und dann stellt sich raus, all diese klugen jungen Menschen hatten eine doch recht große oder sehr viele von denen zumindest eine sehr große Affinität zu 9/11-Verschwörungstheorien. Mhm. Und da habe ich gefragt, warum eigentlich? Und dann kamen wir da drauf irgendwann, naja, das war für die eine Möglichkeit, ihr Unbehagen und ihr Missfallen an der amerikanischen Außenpolitik in der Folge von 9/11 zu artikulieren. Invasion des Irak, weiterhin Präsenz in Afghanistan, Guantanamo und all diese Dinge. Und dann sind wir in der Diskussion darauf gekommen, dass sie ihre eigene legitime Kritik, die ich absolut teile, dadurch delegitimieren, dass sie das Ganze in eine Verschwörungstheorie einkleiden und nicht sagen, okay, Bush, Cheney, Rumsfeld und so weiter haben diese Anschläge zynisch ausgenutzt, um ihre eigene Agenda durchzusetzen. Aber das heißt nicht, dass sie diese Anschläge auch verursacht haben, denn dafür haben wir keine Belege. Und das hat die dann letztendlich auch überzeugt. Aber die haben sich ernst genommen gefühlt, die haben sich gesehen gefühlt und dadurch konnte man dann in einen vernünftigen Dialog eintreten.
Also vernünftiger Dialog und Zeit,
ja.
Das brauche ich.
Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Schule, das nicht abzubügeln und dann nie wieder aufzunehmen, sondern zu sagen, können wir jetzt nicht machen, aber es dann wirklich wann anders aufzugreifen. Und vielleicht auch selbst, wenn man einem Schüler, einer Schülerin dann irgendwann sagt in der Diskussion, nein, du hast da Unrecht, weil man ja auch quasi die anderen bespielen muss, die da sind, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dann einfach, wenn es dann geläutet hat, nochmal kurz hinzugehen und sich die eine Minute zu nehmen und zu sagen, du, ich verstehe, wo das herkommt, ich verurteile dich da nicht oder sonst irgendwas. Ne?
Herr Professor Butter, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Folge der Doppelstunde, dem Podcast zum Thema Schule und Digitalisierung von Westermann. Ich freue mich, dass Sie auch diesmal wieder zugehört haben und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Und nicht vergessen, gerne abonnieren und eine Bewertung hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.